Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Bei mir im Studio darf ich begrüßen Frau Gabriele Kubi. Guten Tag, Frau Kubi.
Hallo.
Frau Kubi ist Buchautorin und Konvertitin. Sie haben zwei Bücher über ihre Umkehr zum katholischen Glauben geschrieben. Einmal das Buch Mein Weg zu Maria, ein Bestseller, und das Buch Kein Friede ohne Umkehr. Frau Kubi, heute fühlen sich viele Menschen angesichts von Verunsicherung, von Angst, von Nichtsicherheit, fühlen sie sich ohnmächtig. Finden Sie, dass der Titel Umkehr, Überwindung der Ohnmacht zutrifft?
Ich finde absolut zutreffend. Ich kenne diese ganzen Zustände. Ich habe viel mit Angst zu tun gehabt. Angesichts der Verhältnisse unserer Zeit kann man sich in der Tat ohnmächtig fühlen. Keiner von uns kann das sozusagen rausreißen. Es ist auch nicht so, dass man wirklich sagen könnte, man sieht, es geht in eine gute Richtung. Hier ist massenhaft Umkehr, dass wir wirklich die Richtung ändern, was eigentlich so dringend notwendig ist. Wie leben wir als Personen in dieser Zeit? Wie werden wir nicht von Angst geschüttelt? Wie werden wir nicht paralysiert von dem, was wir sehen? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mich einfach blind machen. Das tun sehr viele Menschen. Ich kann versuchen, mich zu vergnügen. Das ist das, was uns die Gesellschaft in die Ohren bläst. Das hört aber jetzt auf, weil der Wohlstand aufhört. Das sind alles keine tragfähigen Antworten auf den Zustand unserer Zeit. Ich glaube, dass Umkehr zu Gott die einzige Antwort ist, die uns erlaubt, hinzuschauen, die Realität wahrzunehmen, wie sie ist, und trotzdem in einem guten, hoffnungsvollen Zustand innerlich zu sein und zu sagen, wie immer die Welt ist, ich arbeite für das Gute, und vor allem kann ich nur dann für das Gute arbeiten, wenn ich in mir immer und immer wieder mich darum bemühe, zum Guten, zur Liebe umzukehren.
Was hat Sie denn damals bewegt, die Umkehr zum katholischen Glauben nach einem so langen Leben ohne katholischen Glauben überhaupt zu wagen?
Ja, also das war, ich kam einfach nach über fast 25 Jahren Suche. Suche nach Veränderung, Suche nach mehr Lebenssinn, Suche nach Glück auf den Wegen, die die Zeit anbietet. Das ist überwiegend Psychologie gewesen, aber in einem esoterischen Umfeld kam ich an eine tiefe Lebenskrise, in der eigentlich alles zusammenbrach. Weder war die Berufung da, nach der ich immer gesucht habe. Übersetzen war ganz gut, aber nicht das, was ich wirklich tun wollte, wo ich das Gefühl habe, das ist meine Berufung. Meine Ehe wurde schlecht und schlechter, die finanziellen Verhältnisse wurden schlecht, und das nach so viel Anstrengung über so lange Jahre. Und da kam wirklich die tiefe Lebenskrise und schließlich dieses Zerbrechen meiner Ehe. Und in dem Moment habe ich mich dann eben an Gott gewandt, und dann kam ein Gnadenerlebnis. Das war auch schon vorher, habe ich Erfahrung gehabt, aber da war dann plötzlich in meine Seele eingesenkt der Entschluss, ohne jeden Kampf: Ich werde katholisch.
Das heißt also, Sie haben gar nicht gewusst, was da auf Sie zukommt, sondern Sie haben schlichtweg nur geglaubt.
Ja, das kann ich eigentlich so sagen. Ich meine, ich bin in Bayern aufgewachsen, aber ich war nicht im katholischen Glauben drin. Man, im Grunde seines Herzens weiß man aber, was katholisch ist. Also man hat eine Ahnung, aha, da wird es ernst mit Gott, da wird es auch ernst mit mir. Da werden Anforderungen an mich gestellt. Ich kann gar nicht sagen, was ich da wusste. Deswegen sage ich im Nachhinein, es war ein Gnadengeschenk. Es war plötzlich klar, ich werde katholisch.
Das heißt also, Sie haben eher den Eindruck, dass Gott auf Sie zugekommen ist, denn den Eindruck, dass Sie auf Gott zugegangen sind.
Der hat diesen Menschen gesehen, der ein ganzes Leben lang eigentlich gesucht hat. Ja, und dann diesen eigentlichen Schritt in den Glauben, der setzt sehr oft Leid voraus. Bei sehr vielen Menschen passiert es dann, wenn sie leiden. Und ich glaube, auch in unserer Gesellschaft im Ganzen wird es erst dann passieren, dass wirkliche Umkehr geschieht. Was aber prekär ist. Denn es kann auch in eine ganz andere Richtung gehen, wie wir Deutschen wissen. Ja? Es ist, wenn in Notsituationen sehr die Frage, was passiert. Ja? Aber in den vielen Biografien, wo so ein Bekehrungserlebnis ist, ich wende mein Leben um und gebe in die Richtung auf Gott. Das ist sehr oft in der Leidenssituation, das war auch bei mir so. Es gibt es auch anders, aber bei mir war es ganz eindeutig eine Leidenssituation. Ja.
Das heißt aber, Sie haben dann aus dieser Leidenssituation sich, ich sage jetzt mal, aus freien Stücken für Gott entschieden? Oder hatten Sie eher den Eindruck, dass Gott auf Sie zukommen ist und Ihnen sozusagen, Sie haben gesagt, es sei ein Gnadengeschenk gewesen.
Ja.
Ich sage jetzt mal, wo ist da das Zusammenspiel? Ja. Wie viel kommt vom Menschen, wie viel kommt von Gott?
Also wenn es ein Gnadengeschenk ist, die Definition von Geschenk ist, es ist was Freies. Es wird aus freiem Herzen gegeben und der andere hat die Freiheit, es anzunehmen oder nicht anzunehmen. Ja. Die Freiheit ist konstitutiv dafür. Und so geht auch Gott mit uns um. Er überrumpelt uns in den allerseltensten Fällen, so wie er Paulus überrumpelt hat und ihn vom Pferd geschmissen hat, also mit dieser ganzen Wucht. Sondern es kommt was, auf den kreativsten Wegen, die man sich nur vorstellen kann, wenn man Bekehrungsgeschichten von Menschen hört. Es ist einfach unglaublich. Gott hat ja auch das ganze Leben, die ganze Welt zur Verfügung, wie es den Einzelnen trifft. Es kommt was und dann habe ich immer die Freiheit zu sagen, ja, ich wirke mit dieser Gnade mit oder ich lehne es überhaupt ab. Ja, ich hätte ja auch damals sagen können, also meinen ganzen Beruf zu wechseln, meine Freunde zu verlieren, in meiner Familie scheel angesehen zu sein, das ist mir zu viel, lieber Gott. Ja? Also ich bin doch nicht katholisch, ja. Schau doch, dass es das irgendwie anders geht. Ja? Ich war in keinem Konflikt.
Ja, aber wie war das denn bei Ihnen konkret? Welcher Mittel hat sich Gott bei Ihnen bedient, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass hier sozusagen das Ende Ihrer Glückssuche oder zumindest ja,
da war die
Krise. Erfüllung.
Da war die Krise, ja. Und dann war plötzlich klar, ich werde katholisch, ich habe angefangen zu beten. Und
aber woher kam, sind Sie aus heiterem Himmel in Ihrer Krise in eine Kirche gegangen, haben angefangen zu beten? Gab es irgendwelche, ist jemand auf Sie zugekommen? Gab es irgendwelche anderen, welcher Mittel hat sich Gott irgendwelcher Menschen
bedient? Ja, doch, er hat sich Menschen bedient, ja. Es ist eben die Nachbarin an die Tür gekommen und hat gesagt, bete. Und da denke ich auch, die 2 Jahre hat sie da drüben gewohnt, wir haben nicht gesprochen und dann ist die Krise da und dann steht sie an der Haustür und bringt mir eine Novene und sagt, bete. Das ist schon erstaunlich, ja, diese Synchronizität. Also wir nehmen dann in unserem Leben, plötzlich war da kommen Ereignisse zusammen, die sind nicht kausal verbunden, synchron treffen sie aufeinander und haben die größte Bedeutung für uns, ja. Also jeder Mensch kann sowas erzählen. Ja?
Aber wenn man dann, man kriegt das gesagt, bete, wie fängt man dann an? Also was ist dann der erste Schritt,
den man
springen
kann? Ja, und dann hat mir diese Nachbarin, die junge Frau, die hat mir dann dieses grüne Gebetsbuch gegeben und ich habe das Gebetsbuch aufgemacht und da ist ein Gebet fett gedruckt und das heißt, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und ich lerne das auswendig und glücklicherweise war sie zu diesem Zeitpunkt eine, die Rosenkranz gebetet hat und wir haben angefangen, Rosenkranz zu beten. Und meine erste Erfahrung mit dem Rosenkranzbeten war, dass ich aus dem massiven Schmerzzustand, in dem ich nach der Trennung war, einfach rausgezogen worden bin wie aus einer Regentonne und 24 Stunden lang heiter und glücklich war. Und da dachte ich, oh, was ist denn hier passiert? Ja? Und seitdem bete ich Rosenkranz.
Das heißt, also Sie hatten nicht den Eindruck, jetzt irgendwie da, ich sage jetzt mal mit einfachen Worten, high zu sein oder
überhaupt
irgendwie ein spirituelles Erlebnis?
Ja, überhaupt nicht.
Sondern es war tatsächlich so, dass Sie relativ alltäglich gesehen einfach heiter, gelassen, vielleicht aber auch trotzdem noch die Probleme im Blick.
Also die Probleme sind dann...
Sie sind doch nicht aus der Realität dann geflohen, das wäre doch keine Umkehr.
Nicht im geringsten, es war ja kein ekstatisches Erlebnis, überhaupt nicht. Es war ein Ruf und auf den habe ich mit Ja geantwortet. Und dann war eben die Kirchentür offen, die ganze Zeit verschlossen war. Die Kirche war in dieser ganzen langen Suche in der Welt der Esoterik und der Psychologie, wo ja massenhaft Menschen drin sind, massenhaft Menschen gebunden sind und nicht erreicht werden von der Kirche, gar nicht die Botschaft hören. Ja? Die Kirche war hinter einem Vorhang der Vorurteile, die in den Medien immer krasser und wie eine Gebetsmühle wiederholt werden, einfach verborgen. Die Kirche war keine Option. Obwohl überall Kirchen um mich rum sind. Wie herrliche Kirchen haben wir in Bayern oder in Europa überhaupt, ja?
Aus Ihrer heutigen Sicht jetzt gesehen, Sie bezeichnen sich heute selber als Arbeiterin für die Kirche, als Arbeiterin für den Glauben. Wie muss Kirche denn damit umgehen? Wie kann Kirche, muss Kirche, welche Mittel muss Kirche den Menschen an die Hand geben, um aus dieser Welt eben auszubrechen und durch den Vorhang sozusagen in die Kirche hineinzukommen?
Also diese missionarische, es gibt, sie muss einfach missionarisch sein, was sie nur sein kann, wenn sie überzeugt ist, dass Jesus Christus der Erlöser aller Menschen ist. Sonst, wenn sie das nicht mehr glaubt, ist die Kirche nicht mehr missionarisch. Ja? Und es gibt, und eigentlich ist dieser missionarische Impuls, den haben nur Menschen, die wirklich ergriffen sind, ja, die Christus wirklich kennengelernt haben und merken, er ist die Kraftquelle ihres Lebens. Und diese Tür ist da aufgegangen. Ich wusste, es braucht Vorbereitung. Ich habe ja dann erst mal anfangen müssen, überhaupt was über den Glauben zu erfahren. Aber die Tür war offen und ich habe nach und nach dieses Schatzhaus des katholischen Glaubens kennengelernt, was mir ja verstellt worden ist vorher von dem Zeitgeist und habe nur staunen können über diesen unerschöpflichen Reichtum.
Ja, was haben Sie in diesem Reichtum alles so gefunden? Werden wir mal konkret.
Ja, wir können ganz konkret werden. Ich war dann im Vorbereitungsunterricht und ich weiß noch, wie der Kaplan, es kam zum Thema Beichte und der Kaplan hat so ein bisschen rumgedruckst, wie bringe ich es meinem Kinde bei? Beichte ist ja unbeliebt und war irgendwie erstaunt, dass ich gesagt habe, wunderbar, es gibt die Beichte. Ja, das war für mich sofort einfach ein freudiges Annehmen von diesem Sakrament. Und ich war ja in der Psychologie in diesem Raum drin und ich bin auch darum froh, Denn ich glaube, es ist nötig, dass wir unsere Persönlichkeit und die Geschichte unserer Persönlichkeit, die Verletzungen und auch Verbiegungen kennen, die in uns sind, wo die meisten Menschen sind, durch ihre haben Familienwunden durch ihre Kindheit heutzutage, die meisten Menschen. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu kennen, zu wissen, auf welchen Gleisen man läuft, ja, wo die Freiheit eingeschränkt ist. Ich bin froh, dass ich diese Schmerzen in den therapeutischen Prozessen kennengelernt habe, weil wir Selbsterkenntnis brauchen, um den Weg zu gehen. Sonst überkleistern wir das alles mit Gebet und bleiben eigentlich doch die Menschen, die wir immer waren, ja, die auf diesen Gleisen laufen. Also darüber bin ich froh.
Ja.
Aber Psychologie sagt, leitet einen an zu sagen, das ist mir geschehen. Meine Eltern haben mich nicht genug geliebt. Und das
passiv.
Und das und das ist passiert.
Schicksalshaft.
Und eigentlich ist da die Schuld. Ja? Und ich kann eigentlich, ich gehe eigentlich fast so weit, ich zahle den Therapeuten, dass ich nicht mit meiner eigenen Schuld, er nimmt mir meine Schuld ab. Ich bin dennoch schuldig für das, was aus meinem Leben geworden ist. Ich habe nicht gegeben, was der andere von mir zu Recht erwartet. Die Liebe, ich bin Liebe schuldig, letztlich bin ich immer Liebe schuldig geblieben. Wohin gehe ich denn mit der Schuld? Was mache ich denn mit der Schuld, wenn ich sie erkenne? Der Therapeut kann sie mir nicht abnehmen, ja? Und hier ist die Beichte. Und Jesus sagt mir zu, es gibt keine Schuld, die so groß wäre, dass ich sie dir nicht vergeben könnte. Ja? Und das ist was ganz Wunderbares.
Es ist ja so, die Beichte wird immer unter verschiedenen Titeln angeführt. Es gibt einmal eben das Bußsakrament. Und das, genauso ist die Beichte aber auch häufig als Sakrament der Versöhnung bezeichnet. Das ist so ein bisschen eher die modernere Form, wie man es den Leuten vielleicht schmackhaft macht. Welche Komponente würden Sie mehr betonen? Das Bußsakrament oder eben das Sakrament der Versöhnung?
Ich glaube, in meinem Herzen lebt mir die Versöhnung, weil ich mich einfach unglaublich freue und es auch immer erfahre. Ja, wir erleben, also dass diese Versöhnung stattfindet, dass ich trotz meiner Sünden angenommen bin. Das erfahre ich in der Person des Priesters. Wenn ich einen festen Beichtvater habe, gehe ich ja immer wieder zu dem Gleichen. Der kennt mich dann ziemlich gut. Ich habe mir versprochen, alles auf den Tisch zu legen, besonders die scheußlichen Kleinigkeiten, für die ich mich schäme. Ja, also das sind halt so Sachen, ach um Gottes Willen, das und das soll ich jetzt hier wieder sagen. Und ich habe mir wirklich fest vorgenommen und tue es auch. Und die Erfahrung ist, er lehnt mich ja nicht ab. Christus lehnt mich nicht ab. Er ist ja nur der Repräsentant Christus. Und wir sehen ja, haben ja jetzt, also es gibt ja, die Schwester Faustine ist ja heilig gesprochen worden. Wir haben jetzt den Weißen Sonntag als Barmherzigkeitssonntag, die uns neu verkündet. Es ist immer einfach nur noch ein tieferes Reingehen. Die unergründliche und unerschöpfliche Barmherzigkeit Christi, der uns jede Sünde vergibt.
Und die Reue und Buße, um nochmal kurz auf den Punkt zurückzukommen, sehen Sie aber auch als wichtige Voraussetzung, um überhaupt in diese Versöhnung, in diese Barmherzigkeit eintauchen
absolut.
Zu können.
Es ist absolut, die Reue ist, also eine gefühlte Herzensreue ist das größte Gnadengeschenk überhaupt, denn sobald ich diesen Schmerz wirklich fühle, dann ist die Umkehr schon da. Ja, wenn ich den mal gefühlt habe. Ja. Zu der Sache mit der Barmherzigkeit Gottes habe ich neulich einen schönen Witz gehört. Ich bin keine große Witzeerzählerin, aber den finde ich eigentlich doch sehr schön. Jemand hat einen Mord begangen. Sein Gewissen drückt ihn. Er kann eigentlich damit nicht leben und er sucht Erleichterung. Und er geht zu einem Rabbi und erzählt ihm das: Rabbi, ich habe gemordet. Und der Rabbi sagt, der Zorn Gottes wird über dich kommen. Es hilft ihm auch nicht sehr viel weiter. Er geht zu einem buddhistischen Lama, sagt, Lama, ich habe gemordet. Und er sagt zu ihm, es tut mir leid, du wirst viele, viele Wiedergeburten, wirst du das abbüßen müssen. Und die werden nicht lustig sein, die werden schlechter sein, als was du jetzt lebst. Hilft ihm auch nicht wirklich. Er geht zu einem katholischen Priester und sagt, Vater, ich habe gemordet. Und hört durch das Gitter, wie oft, mein Sohn? Also das ist jetzt die Barmherzigkeit. Wir können mit jeder Sünde zu Gott kommen. Und ist das nicht wunderbar? Warum liegt es brach? Warum liegt es brach? Ja, warum geht die ganze Kirche, sofern sie noch voll ist, zur Kommunion, aber das Bußsakrament liegt brach? Und nicht nur, dass die Gläubigen nicht hingehen, sie werden nicht mehr unterwiesen, sie werden nicht mehr aufgefordert, sie werden nicht mehr belehrt darüber. Ja?
Das heißt, Sie appellieren hier an die Rolle der Kirche, tatsächlich den Menschen insofern bei der Umkehr behilflich zu sein, als dass sie ihnen in Form der Sakramente die Mittel an die Hand gibt.
Genau. Und das eigentliche Zentrum, ich habe mit der Beichte angefangen, ist die Eucharistie. wie ich das, also nachdem ich dann aufgenommen war in der Kirche, bin ich so oft wie möglich in die Heilige Messe gegangen, nicht, also eben auch werktags, nicht weil ich mir irgendjemand gesagt habe, das sollte ich tun, sondern weil ich jedes Mal gestärkt rausgekommen bin aus der Kirche. Das hat sich zum Beispiel ausgedrückt darin, dass mein jüngster Sohn, wenn ich in seinen Augen nicht besonders angenehm war, gesagt hat, Mama, geh doch in die Kirche, dann geht's dir wieder gut. Ja, die haben gemerkt, die haben ja erstmal ziemlich misstrauisch beobachtet, was ihre Mutter da macht, ist wieder auf einem neuen Trip, mal sehen, was daraus wird, ja. Und dann haben sie gemerkt, nein, da passiert was. Sie wird irgendwie, es geht ihr besser und es geht uns auch mit ihr besser, seit sie auf diesem Weg ist. Ja? Und dann haben die das sehr aufmerksam beobachtet und zu meiner großen Freude sind die Kinder alle drei mittlerweile auf diesem Weg. Ja. Ja? Und die Eucharistie ist die eigentliche Kraft, ich kann einfach sagen, die Eucharistie ist die eigentliche Kraftquelle meines Lebens, seit ich in der Kirche bin. Ja.
Gehen wir noch auf andere Punkte ein, die bei der Umkehr sicherlich eine große Rolle spielen, weil es gibt ja durchaus auch viele, die eben, sei es weil aufgrund ihres protestantischen Hintergrunds zum Beispiel mit der Eucharistie ein großes Problem haben, die allerdings eine große Zuneigung zum Beispiel zur Heiligen Schrift haben. Ja. Welche Rolle spielt die Bibel, welche Rolle spielt das Wort bei der Umkehr?
Ein ganz großes. Es spielt ja, also wenn man sich dann so umschaut unter den Christen, die Protestanten sind da sehr viel fester, sind sehr viel näher an der Bibel, als wir das sind. Ja, wir hören das natürlich in der Heiligen Messe. Ich entdecke die Bibel nach und nach. Ich finde es absolut unvergleichlich zu jedem anderen, auch zu jeder Privatoffenbarung, zu jedem anderen religiösen Buch, sei es noch so tief, das Wort Gottes hat eine tiefen Dimension wie nichts anderes. Das heißt, ich kann immer wieder da zurückkommen zu einer Stelle, die ich schon gut kenne. Und so wie ich mich selber entwickle, wie die Läuterung in mir selber vorgeht, sodass der Heilige Geist überhaupt wirken kann, geht dieses Fenster auf und ich kann in immer wieder eine neue Tiefe schauen. Und ich denke halt an dieses Wort in Jesaja. Das Wort Gottes wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern bewirkt, was es sagt. Das haben wir Christen in der Hand, ja. Das heißt, Jesus stellt ja an uns Forderungen, die eigentlich ziemlich von uns menschlich eigentlich nicht erfüllt werden können. Liebet unsere Feinde, wie sollen wir das aus eigener Kraft tun? Mhm. Geht gar nicht, ja. Wir mühen uns, wir schaffen es eigentlich nicht. Und wenn wir einen Fortschritt machen in der Umkehr, ja, das ist ein Punkt der Umkehr. Was seid ihr anderes als die Heiden, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Also wenn wir dann ein Stückchen weiter über die Schwelle kommen, dann ist es mit der Gnade Christi.
Ja. Es ist natürlich auch so tatsächlich, dass die Feindesliebe eben eine Chance ist, tatsächlich umzukehren, sich bewusst zu werden verschiedener Dinge. Eben, dass man die Zuneigung zum Freund fällt sehr einfach, die Zuneigung zum Feind dagegen ist tatsächlich ein bewusster Prozess, den ich vollziehen muss. Mhm. Nun ist natürlich so, viele können mit diesem verkopften Umkehr, sage ich jetzt mal bös gesagt, nicht viel anfangen und suchen zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft aus der New Age-Bewegung oder solchen Bewegungen dieses Gefühl der Umkehr, so ein bisschen dieses Feeling, dieses Highlight und Fasten vielleicht zum Beispiel. Welche Haltung haben Sie zum Beispiel also zum Fasten?
In der New Age-Bewegung habe ich eigentlich überhaupt niemanden gesehen, der gefastet hat. Das kam, oder kaum, sagen wir mal. Das war kein Thema.
Aber ich meine es ja mit diesem körperlichen Bezug, diesem körperlichen Zugang zur Erkenntnis, sage ich jetzt mal. Also sich selber in eine Stimmung versetzen, in eine Verfassung, die es einem erleichtert, dann irgendwas zu sehen, irgendwas zu hören oder
also das Fasten, das ist eigentlich ein guter Punkt, weil dort, wenn ich nachdenke, wo ist mir der Fasten begegnet, dann ging es eigentlich tatsächlich darum, high zu werden. Und man wird durch Fasten high. In der ganzen New Age-Bewegung, da geht es darum, in ein gutes Feeling zu kommen, in eine hohe Schwingung zu kommen, in eine Liebesschwingung. Da geht es nicht um die Tat, da geht es nicht um Reue, da geht es nicht um Buße, da geht es nicht um Läuterung. Das sind alles Worte, die es gar nicht gibt. Das Fasten, dazu sind wir aufgefordert. Ich bin da ziemlich kein wahnsinnig gutes Beispiel. Ich probiere es immer wieder.
Viele von uns, ja.
Ja, mühe mich immer drüber. Ich weiß noch, wie Pater Slav gesagt hat, es soll als Thema nicht verschwinden aus eurem Leben. Fasten ist eigentlich ein Akt der Freiheit. Ein Tier fastet nicht aus freiem Willen. Ja? Wir sind was sehr Elementares, das Essen. Ja? Das ist unglaublich elementar. Da sagen wir, wir verzichten freiwillig in einer Gesellschaft, die nur sagt mehr, 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 die uns eigentlich immer zur Gier anstachelt. Da sagen wir, brauche ich nicht. Ja? Ich kann auch einen Tag nur mit Brot und Wasser leben. Und was ich da zu dem Fasten gehört eigentlich, dass das, worauf ich verzichte, ich in Caritas verwandle. Das heißt, ich brauche nicht alles für mich. Ich kann auf was verzichten, nicht nur auf das Essen heute an dem Tag, oder das, sondern ich kann zum Beispiel auf den Zehnten verzichten und habe die anderen im Blick, denen es wirklich viel schlechter geht und wo ich was abgebe, wo ich Caritas üben kann. Das ist eigentlich eins mit dem Fasten. Ja,
ja, das ist also ein wichtiger Aspekt, eben, dass der Fasten nicht etwas rein Egoistisches ist oder Persönliches, genau, sondern tatsächlich auch eine sehr soziale Komponente haben kann. Sie sprachen gerade eben selber schon an, Fasten im Sinne von, also auf Essen verzichten, auf Nahrung verzichten. Und gibt es ja genauso auch eben die Praxis in der katholischen Kirche zu opfern. Jetzt nicht ein Tier zu opfern oder so, sondern eben geistige Opfer zu vollbringen. Zum Beispiel auf etwas zu verzichten, auf eine Tätigkeit, auf irgendein Highlight, auf ich weiß nicht was. Und das aus Liebe zu jemandem eben darauf zu verzichten. Was meinen Sie, dass solche Akte bei der Umkehr helfen, weil sie zu bewussten Liebestaten werden?
Das sind zentrale Akte der Umkehr. Das heißt, es ist eigentlich immer muss ich mein Ego irgendwie zurücknehmen, das, was ich im Moment will, den Ärger, den ich jetzt ausdrücken will, die Ungerechtigkeit, die mir geschehen ist, soll ich jetzt dagegen angehen, soll ich es ertragen? Jeder von uns ist in diesen Situationen. Und das ist ein Kleinkrieg, den man mit sich selber führt, ja, ein ständiger Kleinkrieg. Und es ist allerdings ein Kleinkrieg. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Ja, wenn wir diesen Kleinkrieg nicht führen, dann wird die Last schwer. Mhm. Ja, dann wird die, wenn wir unsere Sexualität freien Lauf lassen, gerade wie es so kommt, wo wir dann reinkommen, die Last ist schwer. Aber dieser Kleinkrieg ist mühsam. Wir verlieren immer wieder die Kämpfe. Und wir haben einen Gott, der uns das immer wieder, aber wir verlieren den Krieg, genau. Aber wir haben einen Gott, der uns das vergibt und wo wir immer neue, also wir haben so eine Menge von Gnadenmitteln, ja. Wir können zu Exerzitien gehen. Wir können an den Wallfahrtsort fahren. Wir können uns in die Bibel versenken. Wir können uns einfach vor das Allerheiligste setzen, ja. Und ich finde, das ist einfach mal die größte Kraftquelle überhaupt. Einfach vor dieses Monstranz setzen. Niemand redet auf uns ein. Niemand nimmt uns unsere Freiheit, es ist nur Stille. Ja, und ich werde still und plötzlich merke ich, oh, da ist was, was unseren Verstand einfach nur sprengt. Ja, wir können es mit dem Verstand absolut
nicht fassen. Wie war das bei Ihnen persönlich? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Eucharistie gemacht?
Ja, meine allererste Erfahrung ist, war ganz am Anfang, wo ich noch nicht in der Kirche war, war ausgesetzt und ich habe gemerkt, mir wird schlecht. Ich musste in die letzte Kirchenbank gehen, da waren nicht viele Leute da, da konnte ich das ertragen, da bin ich wieder nach vorne gegangen, habe ich das Gefühl wieder gespürt, da habe ich gedacht, oh, ja. Und jetzt ist es so, dass es eine Stelle gibt, wo ich hingehen kann, jederzeit, was eine wahnsinnige Freude ist, und zu Jesus gehen kann. Und da kommt man so hin, wie man ist. Und siehe da, man geht immer gestärkt raus. Und das müssen wir weiter sagen.
Wir haben jetzt viel über Umkehr gesprochen, über den Prozess der Umkehr, über den Moment der Umkehr. Nun ist ja so, dass der Weg danach mindestens genauso lang ist, wenn nicht hoffentlich länger, als der Weg davor. Was für eine Perspektive bieten Sie? Sie sprechen in Ihrem Buch viel von Berufung. Welche Perspektive tut sich da auf nach der Umkehr, die ja durchaus auch Kraft vermitteln kann, wenn man sie verfolgt?
Genau, also ich glaube, dass dieser Weg das Einzige ist, wie wir kraftvoll bleiben können und hoffnungsvoll bleiben können, weil wir aus unserer eigenen, allein sind wir ohnmächtig, mit Gott sind wir allmächtig, ist so ein Spruch, ja? Also Gott ist allmächtig und wir sind in der Tat ohnmächtig, aber wenn wir wirklich diese Beziehung zu Gott real machen in unserem Leben, führt er uns aus dieser Ohnmacht raus. Dann ist es auch nicht mehr dann ist der Tod wird ja dann so, dass man da hinschauen kann, ja, wenn wir eine Perspektive haben, was danach kommt und merken, ja, wir bereiten uns darauf vor. Wann wir sterben, war zu allen Zeiten fraglich, für jeden Menschen, ja. Die Sicherheit gibt's objektiv nicht. Und was passiert auf diesem Weg, ist eine stückweise, schrittweise, langsame Läuterung. Und dann werden wir nach und nach offen für den Willen Gottes, ja. Dann werden wir überhaupt hörfähig. Und aus diesem, und ich selber habe das, ich habe ja ein Leben lang nach Berufung gesucht. Meine Berufung ist in dem Moment erst, dass ich fühle, jetzt tue ich das, wozu ich berufen bin. Das kam erst, wie ich zu Gott gesagt habe, okay, mein Leben gehört dir. Ja, und ich denke eigentlich, Gott braucht jeden von uns, um diese Welt, in dieser Welt, das Reich Gottes aufzubauen. Wie immer die Entwicklung weitergeht, das wissen wir nicht. Und ich glaube auch, dass das ist, was jeden Menschen wirklich glücklich macht. Also wenn ich das Gespür habe von innen, nicht ich will ehrgeizig sein, ich verfolge meine Karriere, ja, ich will das und das werden, sondern ich lebe in meiner Berufung, Das ist einfach unheimlich schön. Ja.
Und das würden Sie als die allgemeine Berufung zur Heiligkeit dann eben bezeichnen, oder?
Die haben wir alle, ja.
Und das ist die Perspektive, die es dann auch
Und das tut. Ist der Weg der Umkehr, das kann man genauso sagen, ist der Weg der Heiligkeit. Umkehr klingt irgendwie verdaulicher als, ja. als Heiligkeit, weil wir uns das eigentlich kaum zutrauen. Aber Johannes, das Zweite Vatikanum hat gesagt, jeder ist zur Heiligkeit berufen. Und Johannes Paul hat nicht davor zurückgezögert, den Jugendlichen, die in Massen gekommen sind, zu sagen, habt keine Angst, die Heiligen des dritten Jahrtausends zu werden.
Frau Kubi, herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, wir haben gesehen, Umkehr ist erforderlich, aber Umkehr ist auch möglich für jeden zu jeder Zeit. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.